Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Christoph Schwennecke, der Chefredakteur des Cicero. Guten Tag, Herr Schwennecke.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Haben Sie natürlich nicht, weil es ja heute erst rauskommt, aber drüber nachgedacht, über das Buch der Nichte von Donald Trump, was ja jetzt rauskommt. Es wird heißen Too Much and Never Enough, also zu viel und nie genug.
Es ist ja schon hinreichend auch vorab
besprochen
darüber,
worden. Genau, deswegen hatte ich schon diese Frage im
geschrieben
Sinn.
Und gesagt,
Sie es in der
gesendet
Hand?
Worden. Die Vorwürfe, die seine Nichte da jetzt erhebt, sind ja im Kern nicht neu, aber natürlich aus zwei Gründen interessant. Also der Vorwurf ist exorbitanter Narzissmus bis hin zu, sagen wir mal, psychopathologischen Störungen oder Komponenten. Das ist in zweierlei Hinsicht interessant. Natürlich ist es noch mal interessant, es aus dem Familienkreis zu hören, weil man davon ausgeht, in der Familie kommt man sich noch mal näher als im Berufsleben. Und zum Zweiten ist die Dame auch noch vom Fach, also psychologisch
studiert.
Und das macht dieses Buch natürlich noch mal interessanter als all die vielen anderen, die schon in ähnliche Richtung gingen.
Ja, ich denke auch. Also ich werde es mir, glaube ich, auch durchlesen. Christoph Schwennecke, hier zu Gast, um die Themen des Tages mit mir zu besprechen. Schön, dass Sie uns zuhören. Und unser erstes Thema gleich ist die Bundeskanzlerin im bayerischen Schloss Herrenchiemsee. Zu Gast in dieser Mittagsstunde an meiner Seite Christoph Schwennecke, Chefredakteur des Cicero. Und während die Musik lief, waren wir schon mal gedanklich sozusagen am Chiemsee und im Schloss Herrenchiemsee. Aber Sie sagen, Sie waren noch nie drin. Sie haben einmal drauf geschaut.
Ja, also erstens ist jedem natürlich der geschichtliche Hintergrund bekannt. Es ist der Geburtsort unserer Verfassung bekanntermaßen. Und ich habe einmal eine längere Fahrradtour gemacht. Da sind wir am Chiemsee entlang gekommen und sah eben die Insel dort liegen, Herrenchiemsee, das Schloss und dahinter die Alpensilhouette. Also es ist ein atemberaubend schöner Ort, den Herr Söder immer dann gerne nutzt, wenn er schöne Bilder braucht.
Ja, und vielleicht braucht er die jetzt gerade. Also Sie sagen, jeder weiß das, aber wir können es vielleicht trotzdem noch mal genau sagen. Das war also 1948, als der Verfassungskonvent das Fundament fürs Grundgesetz ja dort gelegt hat, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Insofern tatsächlich ein historischer bundespolitischer Ort. Und dahin hat Söder also jetzt die Bundeskanzlerin eingeladen, Angela Merkel. Ist es jetzt also mehr als Sommertheater, was wir da erleben werden, wenn wir die Bilder sehen?
Naja, das ist Sommertheater, aber nicht unwichtiges Sommertheater, denn wir können mal davon ausgehen, der Terminkalender der Bundeskanzlerin ist auch im Sommer dicht und sie wird sich immer gut überlegen, welche Termine sie macht und welche nicht. Der formale Anlass, der hier heute gelten soll, ist der, dass sie dem bayerischen Kabinett alles zur EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands erklärt. Wenn sie das mit jedem Landeskabinett machen würde, dann würde sie also einige Kilometer durch Deutschland reisen. Natürlich ist das eine Konzession an den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. Das ist nicht anders zu verstehen, denn was Frau Merkel in ihrer Ratspräsidentschaft vorhat, hat sie vorige Woche den EU-Parlamentariern in Brüssel erzählt. Da sind auch ein paar von der CSU dabei, die hätten das auch
weitertragen können. In der Tat ist es so, das bayerische Kabinett wird also im Spiegelsaal tagen, dort im Schloss, was ja gebaut worden ist von dem Märchenkönig, von König Ludwig II. Und dieser Spiegelsaal ist größer als der Spiegelsaal von Versailles, habe ich heute noch mal gehört. Warum macht die Kanzlerin das mit? Ich weiß, Sie werden darauf auch Antworten haben, Herr Schwennecke, aber wir hören mal ganz kurz unseren Korrespondenten Michael Watzke. Der hat gesagt, es gibt zwei Gründe.
Der eine ist formell, Bayern hat den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz noch bis Oktober. Das heißt, formal gibt es einen guten Grund, warum die Kanzlerin das bayerische Kabinett besucht in Bayern. Aber Markus Söder ist tatsächlich auch ihr bester Verbündeter unter den Ministerpräsidenten geworden, wenn es um die Corona-Pandemie geht. Er fährt ihren Kurs und er fährt ihn einigermaßen erfolgreich, sowohl in den Corona-Zahlen mittlerweile als auch in den Umfragen. Das heißt, sie braucht Markus Söder als Unterstützer für diesen doch eher harten Kurs, den auch die Kanzlerin in Sachen Corona befürwortet.
Das sagt also Michael Watzke, unser Korrespondent in Bayern von Deutschlandfunk Kultur. Sie braucht Söder in der Pandemiebekämpfung, sagt er. Und der Umgang mit der Pandemie ist Söder ja ganz gut gelungen.
Ich sehe es ein kleines bisschen anders als der Kollege Watzke. Ich glaube, dass, oder es ist nachweisbar sogar, wenn man seinen Zeitstrang anschaut, dass Markus Söder die Kanzlerin da letztlich auf Kurs gebracht hat oder ihr Beine gemacht hat. Er war der Erste unter den Ministerpräsidenten, der aktiv geworden ist, weil Bayern eben auch sehr, sehr stark betroffen war durch Urlauber, die aus Österreich quasi raus vertrieben wurden und dann aber gedacht haben, ach, jetzt haben wir aber noch Urlaub, jetzt bleiben wir noch schön in Oberstdorf oder sonst wo in den Bayerischen Alpen. Also er war auch unmittelbar betroffen, aber er hat schon auch dafür gesorgt, dass Angela Merkel sich der Problematik bewusster wurde, als sie es bis dahin war. Dass sie ihn wirklich brauchte, ich bin mir da nicht so sicher, denn das Infektionsschutzgesetz, was jetzt aktiviert ist, besagt in Deutschland, dass die Hoheit letztlich bei den Bundesländern liegt, so wie in Großbritannien übrigens auch Schottland seins macht und England auch. Und insofern ist das, ja, sie sind auf einem Kurs in Sachen Corona, das soweit würde ich das teilen, was der Kollege Watzke gesagt hat, aber sie müsste das nicht machen, um sich der Unterstützung von Markus Söder in Sachen Corona weiterhin sicher zu sein. Das würde heißt, auch ohne diese Veranstaltung
funktionieren. Warum macht sie es dann aus Ihrer Sicht?
Also jedenfalls sagen wir so, der Spiegel hat diese Woche einen Titel gemacht, der ja auch die Frage gestellt hat, kann Markus Söder der Kanzlerkandidat der Union werden? Davon können wir ausgehen, Frau Merkel liest auch Zeitungen und sieht auch Titelbilder. Also sie weiß natürlich, dass so ein Besuch in dieser Zeit, wo alle darüber reden oder viele darüber reden, ob er das denn werden könnte als dritter CSU-Kandidat der Nachkriegsgeschichte, dass sie damit natürlich ein Signal setzt und ihm damit eine Option weiterhin erhält, ist ihr, glaube ich, wohl bewusst. Mhm. Ich glaube nicht, wie manche Kollegen sagen, dass sie so wirklich ganz engste, wie soll ich sagen, Wesensverwandte sind. Also dazu unterscheidet sich der Politikstil von Angela Merkel doch sehr deutlich von Markus Söder.
Okay, aber Sie würden diesen Besuch werten als ein Zeichen dafür zu sagen, dass Angela Merkel sagt, also er könnte eventuell tatsächlich der Kanzlerkandidat der Union werden.
Jedenfalls nimmt sie billigend den Kauf, dass es ihm heute hier natürlich zum Ruhme gereicht, dass es viele Bilder geben wird, die ihm in der Frage sicher nicht schaden. Und dabei müssen wir immer noch berücksichtigen, vielleicht möchte er es aber gar nicht. Vielleicht möchte er all diese Wasser nur auf die Mühlen der nächsten Landtagswahl in Bayern lenken, um dann da das Ziel zu erreichen, wieder die absolute Mehrheit für die CSU zu bekommen.
Er hat ja mehrfach gesagt, mein Platz ist in Bayern.
Zugleich, soweit ich ihn kennengelernt und erlebt habe, ist Markus Söder ein sehr, sagen wir, machtbewusster Mensch. Mhm. Und bei diesen machtbewussten Menschen, da muss man nicht unbedingt am Zaun rütteln, wie das Gerhard Schröder mal gemacht hat, aber bei diesen machtbewussten Menschen gibt es einen quasi archaischen Trieb, der einen immer weiter intrinsisch in sich hat. Insofern kann es schon sein, dass er an diesem Gedanken auch immer mehr Gefallen findet, es vielleicht doch zu versuchen. Nur, das wird jetzt ein bisschen komplexer, der bisherige Zeitplan, nämlich erst den CDU-Vorsitzenden zu bestimmen und dann erst den Kanzlerkandidaten, macht es für ihn sehr schwer, selbst wenn er wollte, weil jeder CDU-Vorsitzende, egal wer es dann wird, sich schwer täte, dann gleich zu sagen, dann würde ich die Kanzlerkandidatur Markus Söder überlassen. Herr Röttgen hat so eine Andeutung schon gemacht. Ich glaube nicht, dass er seine Aussichten auf die Wahl damit erhöht hat, die ohnehin in seinem Fall sehr gering sind.
Also wir werden es erleben. Wir werden es erleben, wer wird CDU-Vorsitzender, wer wird Kanzlerkandidat. Wir lassen einfach noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Und heute ist die Bundeskanzlerin also in Bayern auf Schloss Herrenchiemsee zu Gast. Wir besprechen die Themen des Tages und es ist so, dass deutsche Firmen Schuhe importieren, Kleidung importieren, Haushaltsgegenstände, das wissen wir. Und sie haben versprochen, für faire Arbeitsbedingungen im Ausland zu sorgen, doch sie kommen diesem Versprechen offenbar nicht nach. Heute wollen darüber der Bundesarbeitsminister und der Entwicklungshilfeminister berichten, aber der Spiegel hat schon erste Ergebnisse veröffentlicht und schreibt, diese Unternehmen oder die Unternehmen insgesamt würden ihre ethischen Selbstverpflichtungen reißen. Herr Schwenicke, ist es zu viel verlangt, wenn man sagt, Unternehmen müssen aber wirklich ihre Lieferketten überprüfen, müssen sehen, dass Menschenrechte da eingehalten werden? Zu viel verlangt, sowas mittels Selbstverpflichtung regeln zu wollen?
Naja, es ist natürlich eine Bürde für die Unternehmen, wenn sich aber im Zuge der Selbstverpflichtung erweist, dass die Hürden gerissen werden, wie die Kollegen des Spiegel formuliert haben, dann finde ich es legitim, seitens der Politik über andere Maßnahmen, also Regulierung letztlich nachzudenken.
Denn Gesetze letztendlich.
Gesetze. Marktwirtschaft ist eine schöne Sache, aber ganz frei kann man sie vielleicht auch nicht wirken lassen. Allerdings mache ich mir, ich bin jetzt kein Handelsexperte, Frau Schäfer, aber ich mache mir ein bisschen Gedanken darüber, ja, man kann das einerseits machen, da hat man den nationalen Ansatz, weil man bei den eigenen Unternehmen bindend dafür sorgen kann, dass sie auf diese ethischen Fragen der Arbeitsbedingungen mehr Rücksicht nehmen. Zugleich wäre es wünschenswert, vielleicht auch auf die jeweiligen Staaten mehr Einfluss zu nehmen, beziehungsweise da dafür zu sorgen, dass dort die Bedingungen eben mehr berücksichtigt werden.
Aber wie könnte man das tun?
Zum Beispiel
auf einen Staat wie Indien?
Also in die meisten dieser Länder fließt nicht zuletzt aus dem Etat eines der beiden Minister, die heute beteiligt sind an diesem Gespräch, nämlich des Entwicklungsministers Müller, fließen Gelder in diese Länder. Und wenn man da dann sagt, ihr müsst die Arbeitsbedingungen vor Ort selbst auch besser in die Hand nehmen. Ich meine, in Deutschland ist auch der Mindestlohn eingeführt worden, damit es gerechter zugeht in Sachen Arbeitslohn. Und genauso kann man natürlich Ländern in aller Freundlichkeit, aber auch aller Bestimmtheit sagen, dass Fördermittel daran gekoppelt sind, dort auch vor Ort selber dafür zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen menschlicher werden.
Aber so lagern Sie das Problem sozusagen aus und sagen, die Länder müssen dafür sorgen. Aber wäre es nicht doch besser, bei den Unternehmern anzusetzen?
Nee, ich lagere es nicht aus. Beides ist ja dann verbunden mit Aktivitäten der Bundesregierung, einmal vor Ort und einmal bei den hiesigen Unternehmen. Und ich würde sagen, das eine tun und das andere nicht lassen.
Okay, also wenn man das andere nicht lassen will, also die Unternehmen auch in die Pflicht nehmen will, dann wäre es vielleicht doch sinnvoll, Gesetze zu formulieren. Aber die Firmen sind dagegen. Wir hören mal, was Achim Dirks sagt, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages dazu.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Firmen und zwar nicht nur im Weltmaßstab, sondern auch innerhalb der Europäischen Union.
Also ein Wettbewerbsnachteil, sagt er.
Ja, Frau Schäfer, ich habe den Mindestlohn ja gerade schon als Stichwort genannt. Ich kann mich sehr gut erinnern, als der Mindestlohn in Deutschland endlich eingeführt wurde oder bis er endlich eingeführt wurde, wurde ziemlich wortgleich aus dieser Ecke dagegen argumentiert. Die Wirtschaft Deutschlands stand quasi, wenn das kommen würde, vor dem Zusammenbruch. Es ist nicht passiert. Also ich will jetzt niemanden aus der Wirtschaft da Böses, aber man muss sich bei solchen O-Tönen immer im Klaren darüber sein, da geht es um Interessensvertretung. Fair enough, geht völlig in Ordnung, aber man darf das nicht 1:1 nehmen und darf dann nicht sagen, na gut, wenn das so ist, dann müssen wir es eben bleiben lassen.
Interessant ist ja, dass der Streit mitten durch die Union läuft. Einer der größten Befürworter des Lieferkettengesetzes ist Gerd Müller, der Entwicklungshilfeminister, und dagegen ist eben der Wirtschaftsminister Herr Altmaier.
Ja, also dazu muss man sagen, dass Gerd Müller spätestens seit er Entwicklungsminister geworden ist, also kein typischer Vertreter des deutschen Konservatismus oder der Union, der politischen Union ist. Er ist da schon sehr stark Interessensvertreter auch der Länder geworden, auf die er da einen Blick hat. Ich glaube, da haben ihn die Reisen dorthin eben so gemacht, wie er jetzt ist. Die klassische Position der CDU wird wahrscheinlich eher von Herrn Altmaier als von Herrn Müller vertreten.
Was ist mit uns zwei beiden? Haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht, wie wir die Kleidung zum Beispiel auswählen, die wir kaufen? Also doch, haben wir schon gemacht, oder?
Naja, also jedenfalls fällt mir auf, ich kaufe immer Jeans einer bestimmten Marke, die ich nicht nenne. Und wenn ich mir dann immer dieses Etikett anschaue, da rechts innen, was da eingenäht ist und dort in dem Feld Made in, nachlese, dann fällt mir leider auf, dass das nicht die Länder sind oder dass es oft die Länder sind, die mit schlechten Arbeitsbedingungen in Verbindung gebracht
werden. Und wenn Sie das dann sehen, haben Sie dann den Eindruck, gut, beim nächsten Mal gucke ich drauf, kaufe mir eine Jeans, die eben, weiß ich nicht, hier hergestellt wurde?
Wie gesagt, ich trage die Jeans dieses Herstellers seit meiner Jugend.
Und da lässt sich nicht viel machen.
Naja, jedenfalls ist meine Markenbindung da sehr stark. Und mein Wunsch wäre, dass diese Marke selbstständig erkennt, dass es vielleicht sinnvoller wäre, diese Hose, also wenn schon in Kambodscha, dann vielleicht unter besseren Bedingungen in Kambodscha herstellen zu lassen.
Hoffen wir das Beste. Es gibt den Fall in Hessen, dass man wieder weiteren rechtsextremen Bedrohungen bei der hessischen Polizei nachgehen muss. Beziehungsweise es ist so, dass von einem Rechner der hessischen Polizei persönliche Daten von der Kabarettistin Idil Beider abgerufen worden sind. Das schreibt die Frankfurter Rundschau und das ist auch im Hessischen Rundfunk schon bestätigt worden. Und wenn das also tatsächlich so ist, ist das der dritte Fall. Es sind auch schon Daten der Frankfurter Anwältin Bassa Yildiz und der linken Politikerin Wissler ja abgerufen worden. Darüber haben wir ja viel berichtet. Alle drei haben sie Schmäh- und Drohbriefe erhalten von rechts. Herr Schwennecke, was mag da los sein bei der Hessischen Polizei?
Tja, also man staunt und fragt sich, es muss ein Leck dort geben, anders ist es nicht zu erklären. Ich hatte vor einigen Monaten die Erfahrung gemacht in einer Polizeidienststelle, Polizeiwache hier in Berlin, weil wir einen großen Polizeireport für Cicero machten und ich eben einen Tag dort zubrachte, wo jemand auch auf diesen Computer zugegriffen hat. Das ist sehr faszinierend, weil wir ja immer sagen, die Daten sind zu wenig vernetzt. Die sind schon ganz schön vernetzt. Der konnte da auch sehr tief einsteigen. Er hat mir das eben demonstriert. Zugleich wurde mir dabei auch versichert und auch ehrlich gesagt nachgewiesen, dass jeder, der da zugreift auf diese Daten, eine digitale Spur hinterlässt. Der muss sich auch quasi ausweisen. Also da kann nicht einfach jeder anonym drin rumsurfen in diesem Polizeicomputer. Und deswegen halte ich es für, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen halte ich es für nicht glaubhaft, dass man die Spur nicht nachvollziehen kann, wer da diese Daten abgerufen hat. Und natürlich stutzt man, natürlich kommt man sofort drauf, dass es eine Korrelation, sehr wahrscheinlich ist, wenn es diesen Abruf gab und dann unmittelbar solche Drohbriefe losgeschickt werden.
Und vielleicht haben diejenigen, die das getan haben, nicht nur rassistische, sondern auch frauenfeindliche Motive, muss man jetzt mutmaßen.
Ja, was auch immer. Jedenfalls kann es nicht wahr sein, dass in einer Polizeibehörde solche Daten abgegriffen werden, um dann etwaig, das ist jetzt noch eine Vermutung oder mutmaßlich, solche Drohgebärden da an den Tag zu legen. Ich würde zugleich sagen, der generelle Verdacht, dass das alle bei der Polizei letzten Endes Frauenfeinde und Rassisten sind, ist lange nicht zulässig. Deshalb
klar, auch dieser Fall
das muss aufgeklärt werden.
Ist auf keinen Fall zulässig.
Und nochmal, das wird auch aufgeklärt werden können, wenn nicht ein falscher Chorgeist dem im Wege stünde. Ich glaube keinen Moment daran, dass sich das nicht nachweisen lässt, wer da letztlich die Finger an der Tastatur hatte.
Jetzt steht der hessische Innenminister in der Kritik, Peter Beuth, und es wird gesagt, er hat seinen Laden eben nicht im Griff. Dieses Landespolizeipräsidium ist direkt dem Innenminister unterstellt. Am Ende muss er dann vielleicht doch die Verantwortung übernehmen.
Jedenfalls dann, wenn die Sache nicht aufgeklärt wird. Das ist auch völlig richtig, dass da jetzt Druck aufgebaut wird. Es handelt sich bei Herrn Beuth ja übrigens auch um einen Hoffnungsträger der CDU in Hessen, was die Nachfolge von Volker Bouffier, dem Ministerpräsidenten, anlangt. Insofern hat er allen Anlass, diese Sache aufzuklären, auch im eigenen Interesse.
Und es soll eine Sondersitzung des Hessischen Innenausschusses des Landtags also geben. Und dann wird es eine Landtagsdebatte geben. Wir werden also gucken, wie es weitergeht. Christoph Schwennecke, Chefredakteur vom Cicero, hier zu Gast in dieser Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur. Die Frage ist jetzt, brauchen wir ein europäisches Internet? Bevor wir gleich zu dieser Frage kommen, erstmal die Tatsache, dass Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, gemeinsam mit anderen ein Grundsatzpapier verfasst hat zur digitalen Souveränität Europas. Herr Wilhelm sagt, Europa muss einen eigenen digitalen Raum schaffen, um sich gegen amerikanische und chinesische Übermacht zu wehren. Wir hören mal seine Begründung.
In Amerika ist die Polarisierung in einem Maße ins Kraut geschossen, dass das für das Zusammenleben in Europa, würden wir das 1:1 auch so bei uns erleben, wirklich verhängnisvoll wäre. Toleranz, Offenheit, demokratisches Bewusstsein, Respekt vor der Privatsphäre, Schutz vor Verleumdung sind sehr wichtige Werte, die im öffentlichen Raum bei uns seit Jahrzehnten durchgehalten werden. Wir können es uns eigentlich nicht erlauben, dass wir im digitalen öffentlichen Raum mit Verschwörungstheorien, mit Falschinformationen aller Art leben müssen. Wir brauchen hier sozusagen eine einheitliche Antwort und die kann Europa natürlich wirksamer geben als jeder Nationalstaat für sich.
Das sagt also Ulrich Wilhelm, der Intendant des BR, der diese Idee, das Projekt europäisches Internet vorantreibt. Und während Sie ihm zugehört haben, Herr Schwennecke, haben Sie schon den Kopf geschüttelt.
Ja. Also vorweggenommen, ich habe Uli Wilhelm ja als Regierungssprecher lange Jahre erlebt und hat es auch toll gemacht. Und er hat diese Idee ja immer mit seiner Intendanz auch verbunden gehabt. Und ich habe den Eindruck, er hat ja jetzt verkündet, er wird nicht mehr antreten als Intendant oder für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen. Das ist so ein wenig das Vermächtnis des Uli Wilhelm. So, having said that, ein europäisches Internet. Also sorry, was ist damit gemeint? Ich unterschreibe alle Ziele, die er gerade genannt hat, was Hass, Hetze, Verleumdung und so weiter im Netz anlangt. Das hat aber keine technische Ursache, denn das Internet, das sagt der Name ja schon, ist inter, also überall. Also sich da jetzt einen europäischen Zaun vorzustellen, halte ich technisch für naiv. Tatsächlich ist die Frage, wie man all diesem verbalen Abschaum beikommen kann, ja aber legitim. Da würde ich aber sagen, muss man gesetzlich ansetzen und zum Beispiel an der Frage ansetzen, ob jemand wie Facebook nicht den gleichen presserechtlichen Regeln unterliegt, wie beispielsweise ich mit Cicero, wo ich für jedes verdammte Wort, was bei uns steht, verantwortlich bin. Übrigens auch für die Leserkommentare. Und wenn wenn da eine Gesetzmäßigkeit griffe, die diese digitalen Dienstleister da an die Kandare nehmen würden, dass sie selber dafür sorgen müssen, so wie ich das bei Cicero auch muss, dann wäre dem Zielen, die Herr Wilhelm da gerade genannt hat, sehr gedient.
Ja, vielleicht wäre das dann möglich, wenn es eben sowas wie ein europäisches Facebook gäbe. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht tatsächlich Johannes Kuhn angesprochen aus unserem Hauptstadtstudio, der in der Leitung ist und zugeschaltet ist. Das ist ja, Herr Kuhn, tatsächlich abstrakt, wenn man sagt, wir möchten einen europäischen digitalen Raum. Wie kann denn ganz konkret eine europäische digitale Infrastruktur aussehen?
Ja, Frau Schäfer, Herr Schwennecke hat es ja gesagt, Herr Wilhelm ist ja bekannt für seine Idee einer Europamediathek. Und das ist sozusagen eine Form von Europamediathek auf Steroiden. Nämlich er sagt, es ist ein digitaler öffentlicher Raum als Teil der Daseinsfürsorge. Das heißt sozusagen jetzt nicht komplett öffentlich-rechtlich betrieben, aber schon öffentlich-rechtlich sozusagen überwacht oder öffentlich-rechtlich geregelt sozusagen. Wie sieht das konkret aus? Es soll verschiedene Ebenen der Zusammenarbeit geben. Es gibt zum Beispiel eine unsichtbare Ebene, das Softwarefundament, zum Beispiel, man überlegt sich, wie bauen wir Videoplayer? Dann nehmen wir Open-Source-basiert etwas und jeder gibt was dazu oder darf die Software auch benutzen oder zum Beispiel digitale Logins etc., dass man da sagt, wir haben jetzt keine großen Konzerne, aber wir haben vielleicht viele kleine, die was dazu beitragen können. Und darauf können die dann wieder, wenn sie sich eben diesen Regeln sozusagen unterwerfen, digitale Produkte aufsetzen, eben eine öffentlich-rechtliche Videoplattform oder Smart-City-Anwendungen, digitale Behördengänge, Präsenzen von Museen. Das Ganze soll jetzt nicht sozusagen das neue Internet sein, nicht sozusagen chinesisch im Sinne von den Rest gibt es da nicht mehr oder russisch, sondern das soll eine Alternative mit einer Art Qualitätssiegel sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie realistisch ist das als Alternative zu den privatwirtschaftlich organisierten Diensten und auch welche Angebotslücke füllt das?
Ja, und wie realistisch ist es?
Ja, ich halte das für unrealistisch, um das ganz offen zu sagen. Ich halte den Ansatz von Herrn Wilhelm für völlig berechtigt, aber die Lösungsvorschläge für etwas unbedarft. Herr Kuhn hat es ja jetzt skizziert, besser als ich das kann, weil er vom Fach ist. Selbst wenn es dazu käme, dass man quasi eine Plattform in der Plattform schafft, dann hast du ja drumherum trotzdem diese Umgebung, wie sie eben nun mal so ist. Und deswegen halte ich den legislativen Ansatz, also sprich über Gesetze dazu zu kommen, dass diejenigen, die diese Plattformen betreiben, selber mehr darauf achten müssen, dass es hier nicht letzten Endes zu Gesetzesbrüchen kommt. Es geht hier um strafrechtlich relevante Vorgänge oftmals. Für den aussichtsreicheren als jetzt im Netz quasi noch ein gutes europäisches Netz zu etablieren, denn man wird den Rest drumherum nicht abschalten können.
Ja, diesen Rest drumherum, vielleicht müsste man den auch europäisch prägen. Und Sie haben, Herr Kuhn, ja jetzt eher so institutionelle Dinge genannt. Vielleicht bräuchte man aber eben eine europäische Cloud, ein europäisches Facebook, europäische Suchmaschinen.
Ja, ich glaube, davon ist man ja ein bisschen weggegangen, nämlich diese Debatte, warum gibt es kein europäisches Google? Die führen wir ja schon seit 15 Jahren und ich habe seitdem kein europäisches Google gesehen. Und es ist natürlich auch so, dass die Großkonzerne, die Internetkonzerne aus dem Silicon Valley, aber auch aus China, die natürlich vor allem in China aktiv sind, dadurch, dass sie so viele Daten sammeln, so viel auch Geld für Research und Development haben, natürlich auch technisch immer weiter nach vorne gehen. Eine europäische Cloud soll es ja geben im Sinne von einem Standard, Gaia-X. Daran orientiert sich auch dieses Papier. Nämlich Gaia-X ist ein Projekt, wo man gesagt hat, Deutschland und Frankreich gehen voran, sagen, wir versuchen bestimmte Standards zu schaffen. Da darf dann zwar auch Amazon, Google, die Cloud-Anbieter dürfen mitmachen, aber wir schaffen Standards und Schnittstellen und Interoperabilität. Und dann haben wir vielleicht, sind wir vielleicht irgendwann so weit, dass viele kleinere Anbieter, kleinere Rechenzentren sich zusammenschalten können und sozusagen etwas Ähnliches anbieten, was heute die großen Infrastrukturanbieter wie Google anbieten können. Und das steckt so ein bisschen dahinter, dass man sagt, wir können keine Big Player schaffen, lass uns doch die kleineren vielleicht versuchen, ein bisschen besser zu koordinieren und zur Zusammenarbeit zu bringen. Aber die Frage stellt sich wirklich sozusagen, das ist ja schon bei der Europamediathek die Frage, würde ich mir wirklich Nachrichten aus Slowenien angucken, nur wenn es mir dann die künstliche Intelligenz ad hoc übersetzt?
Aber die Sache ist die, dass man vielleicht tatsächlich jetzt schon zu spät dran ist, weil die Übermacht so groß ist.
Ja, also wir waren erst, also Silicon Valley und auch die Chinesen oder andere im asiatischen Raum sind uns da technologisch enteilt. 15 Jahre ist eine Ewigkeit in diesem Bereich. Und das leuchtet mir auch völlig ein, was Herr Kuhn gerade gesagt hat. Im Zuge der technologischen Enteilung ist eine ökonomische Enteilung mit einhergegangen. Also die haben einfach eine solche Marktmacht entfaltet, dass es in meinen Augen ja naiv ist zu glauben, da jetzt was dem entgegensetzen zu können.
Gut, aber nicht ganz naiv, denn immerhin gibt es also Möglichkeiten, diese kleineren Strukturen doch europäisch zu denken.
Das kann man machen. Ich glaube nur noch mal am Ende, wenn man gegen all das vorgehen möchte, was Uli Wilhelm benannt hat, dann muss man gesetzgeberisch handeln. Und das ist keine Frage, da noch irgendeinen besonders schönen Spartenkanal im Internet aufzumachen. Darüber wird man es nicht in den Griff kriegen.
Christoph Schwennicke vom Cicero und vielen Dank an Johannes Kuhn ins Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Kultur. Christoph Schwennicke vom Cicero ist hier zu Gast und jetzt auch zu uns gekommen aus der Redaktion Max Kubal, denn wir wollen über eine Studie sprechen zum Einfluss parkender Autos auf Unfälle. Da gibt es das Problem des Dooring, ein englischer Begriff, Herr Schwennicke, der mir heute ehrlich gesagt zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist. Das bedeutet einfach, dass die Tür aufgerissen wird und man als Fahrradfahrer möglicherweise in sie hineinfährt und dann natürlich einen Unfall verbuchen muss.
Ja, ich habe den Begriff heute auch zum ersten Mal gehört, aber sofort gewusst, was damit gemeint ist, weil wer mit dem Fahrrad fährt in der Stadt, weiß, dass das einer der Klassiker ist, der als Gefahr lauert.
Das hat man auch immer im Kopf als Fahrradfahrerin.
Absolut.
Ja, dass man denkt, gut, diese Tür könnte aufgehen, wo habe ich dann Platz, um einen Schlenker zu machen?
Es gibt eigentlich, als Fahrradfahrer hier in Berlin, gibt es drei Schlüsselsituationen. Das ist die eine, da parkt einer und macht einfach die Tür auf. Die zweite ist, parkende Autos fahren einfach aus der Parklücke. Und das dritte ist, beim Rechtsabbiegen, du fährst mit dem Fahrrad geradeaus und von rechts kommt ein Fahrzeug und je größer, desto gefährlich.
Gefährlich. Die Unfallforscher der Versicherer haben in Münster diese neue Studie zu Unfällen mit Fußgängern und Fahrradfahrern vorgestellt, jetzt gerade vor 50 Minuten um 12 nämlich. Max Kubal hat sich die Studie ganz genau angeschaut, hat sie schon vorliegen. Sind parkende Autos ein weit größeres Problem, Herr Kubal, als bisher angenommen?
Ja, das scheint so zu sein. Also diese Einrichtung Unfallforschung der Versicherer hat sich eben die Zahlen angeschaut. Bisher war es so, dass man davon ausging, dass 5% aller Unfälle mit verletzten Fußgängern oder Radfahrern im Zusammenhang mit parkenden Autos stehen. Die Unfallforschung der Versicherer kommt jetzt auf 18%, weil sie neben den direkten Zusammenhängen, also die aufgehende Autotür, auch indirekte Zusammenhänge mit reinnehmen. Nämlich immer dann, wenn zum Beispiel man an einer Kreuzung nicht gut sehen kann, weil die Kreuzung zugeparkt ist.
Ja, parkende Autos an Stellen, wo sie nicht parken sollten, Herr Schwennicke, auch das als Radfahrer nicht so leicht sozusagen zu übersehen.
Stimmt. Ich habe vor einigen Tagen allerdings eine Glosse oder einen Artikel des Kollegen Martin Leogucci in der Berliner Zeitung gelesen, der sich darüber aufgeregt hat, dass hier in Berlin so eine letztlich so ein Kriegszustand hergestellt wird, auch politisch zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Und er dafür plädiert hat, das bleiben zu lassen. Denn er, so hat er argumentiert, und da würde ich mich anschließen, ist halt manchmal Fahrradfahrer und manchmal Autofahrer. Ist ja nicht so, dass man als das eine oder das andere geboren wird. Und dass beide Verkehrsteilnehmer und Fußgänger auch jeweils sich auch in die Rolle des anderen versetzen sollten. Und dann wäre viel gewonnen. Es gibt genauso, jetzt entschuldigen Sie bitte den Begriff, ich erlebe hier auf den Straßen in Berlin genauso Fahrradnazis wie Autonazis. Also auch Fahrradfahrer verhalten sich da manchmal nicht gebührend rücksichtsvoll, sondern fahren mit so einer gewissen eingebauten Hybris durch die Gegend, weil sie ja die besseren Menschen sind, die Fahrrad fahren. Das bringt auch nichts. In einer Stadt wie Berlin und früher mal in Freiburg gelebt habend, würde ich sagen, es lässt sich städteplanerisch mindestens mal in Berlin noch sehr, sehr viel machen, um diese grundsätzliche Gefahr, parkende Autos, ausparkende Autos und Fahrradfahrer besser in den Griff zu kriegen. Da sind andere Städte, und vielleicht ist die Studie nicht zuletzt deswegen auch in Münster vorgestellt worden, viel, viel weiter als die Hauptstadt.
Aber es hat sich jetzt gerade in den letzten Wochen in Berlin einiges getan. Pop-up-Radwege, die da entstanden sind, weil plötzlich so viel mehr Radfahrer auf den Straßen waren und dann der Senat doch auch reagiert hat.
Ja, und ich habe das direkt vor der Haustür. Unser Büro ist in der Fassanenstraße. Die Kantstraße hat so eine Pop-up-Fahrbahn bekommen für Fahrradfahrer. So bin ich noch nie durch die Kantstraße gefahren. Wohl wissend, dass eine Verkehrsspur für die Autos damit weggefallen ist, was aber keinen großen Unterschied macht, weil das Einzige, was da nicht mehr stattfindet, ist dieses scheußliche Parken in zweiter Reihe, was übrigens für die Fahrradfahrer auch nochmal eine zusätzliche Gefahr bedeutet.
Herr Kubel, ein Satz vielleicht doch noch zu diesen Unfallzahlen, insgesamt auch den Todeszahlen.
Gerne, ja. Zwei Drittel der Menschen, die im Straßenverkehr innerhalb von Ortschaften sterben, sind tatsächlich Fußgänger und Radfahrer. Das zeigt natürlich irgendwie, wie dramatisch das ist. Und seit 2000 ist die Zahl verunglückter Fußgänger um 20% zurückgegangen, verunglückter Autofahrer, Lkw-Fahrer und sonstiger Verkehrsteilnehmer um fast 30% gesunken. Nur bei den Fahrradfahrern gibt es einen Gegentrend, nämlich um 20% nach oben gegangen.
Ja.
Also das zeigt, wie deutlich da irgendwie was passieren muss.
Und die Studienautoren stellen deutliche Forderungen auf.
Die fordern eben mehr Sichtachsen, bessere Sichtachsen, vor allem an Kreuzungen freizuhalten, eben nicht zuzuparken oder wenn zugeparkt wird, gnadenlos abzuschleppen. Sie fordern sichere Querungsstellen für Fußgänger und, was offenbar technisch möglich ist, ich wusste das bisher auch nicht, Autos mit Sensoren gegen solche Dooring-Unfälle auszurüsten. Da gibt es erste Systeme bei Audi und bei Mercedes, die dann tatsächlich davor warnen. Da kommt ein Fahrradfahrer, wart noch mal eine Sekunde mit dem Tür aufmachen.
Max Kubal, vielen Dank für die Infos. Christoph Schwennecke, Chefredakteur des Cicero, danke an Sie, dass Sie hier waren in dieser Stunde und die Themen des Tages mit mir besprochen haben. Und kommen Sie wieder und schön, dass Sie uns zugehört haben.